Die Zeit läuft, so lautet das Thema der Predigt von Norbert Rose heute Morgen. Und ich lese dazu aus Offenbarung 5 alle 14 Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen von Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen, für die Zeit der Gemeinschaft untereinander und mit dir unter deinem Wort. Danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke für jeden, der im Livestream zugeschaltet ist oder den Gottesdienst noch im Nachgang verfolgt. Danke, dass du jeden von uns kennst und liebst. Herr Jesus, hab Dank, dass du als das Lamm Gottes die Sünde der Welt getragen hast ans Kreuz von Golgatha, dass du dein Blut vergossen hast und eine Erlösung geschaffen hast für uns und für alle Menschen. Danke, dass dein Tod und deine Auferstehung heil wirkt und dass einst alle dich anbeten werden, so wie wir das gerade gelesen haben. Himmlischer Vater, hab Dank, dass dein Heilsplan, dein Liebesplan läuft inmitten der Weltgeschichte und dass du damit zum Ziel kommen willst und dass du uns als deine Kinder dazu gebrauchen willst, einen Beitrag zu leisten, dein Heil aufzurichten für eine ganze Schöpfung und Welt. Und so richte uns heute Morgen aus auf dich, lass uns auf dich schauen im Kleinen und im Großen, nach deinem Willen fragen und deinen Willen tun. Hab Dank, dass du uns für würdig erachtest, dich kennen zu dürfen, mitarbeiten zu dürfen an deinem Reich. Und wir befehlen dir auch unsere Kinder und Jugendlichen an, die sich in den verschiedenen Gruppen treffen. Begegne du auch ihnen. Segne die Mitarbeiter, die ihnen dein Wort und dich nahe bringen. Und lass auch uns jetzt auf dein Wort hören. Du kennst, wie jeder hier angekommen ist, was uns beschäftigt, was uns sorgt und ängstigt. Wir dürfen dir alles hinlegen und abgeben und dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Gebrauche Norbert Rose, so wie du es vorgesehen hast. Und so befehlen wir jetzt den Gottesdienst an, legen ihn in deine Hände, segne du uns und hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen. Amen.
Wir dürfen, wir sollen, nein, wir müssen auf Jesus sehen. Das ist sozusagen die Überschrift neben der anderen Überschrift, die wir heute Morgen schon gehört haben. Wir müssen auf Jesus sehen. Wer verstehen will, wie die Welt, wie die Erde, wie die Geschichte funktioniert, muss wissen, wie der Himmel funktioniert. Und darum sehen wir hin, was da im Himmel alles geschieht. Wir stehen ja noch immer gewissermaßen auch mit diesem 5. Kapitel der Offenbarung in der Ouvertüre der Offenbarung, also noch immer am Anfang, das Eigentliche. Das, was uns manchmal auch ein wenig verwirrt, das kommt ja erst noch. Hier stehen wir noch am Anfang. Wir haben die 7 Sendschreiben gesehen. Wir haben das 4. Kapitel gesehen mit dem Eingang in diesen Thronsaal. Und nun stehen wir mit Johannes und den anderen Gestalten in diesem Thronsaal und sehen, was da jetzt ist. Wir würden gerne noch viel mehr sehen als das, was man hier schon nachlesen kann. Das Einzige und Erste, was wir hier sehen, ist ja, ich sah eine rechte Hand. Das ist nun wirklich nicht so viel. Eine rechte Hand, und diese rechte Hand hält ein Buch, beschrieben innen und außen. Schon das irritiert uns ein wenig, dass es im Himmel Bücher gibt. Bücher kennen wir aus unserem Regal, da gehören sie hin, aber dass es im Himmel auch solche Bücher gibt, aber wir kennen das aus manchen anderen Stellen der Bibel, dass Jesus davon spricht in Lukas 10, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da denkt er ganz offensichtlich an Bücher, in denen die Namen, unsere Namen geschrieben stehen. Daniel 7, Offenbarung 20, Bücher wurden aufgetan. Und wir ahnen, dass es nicht ein kleines Bändlein ist, das man davor zieht, sondern dass das gewaltige große Bücher sind, die da vorgezogen werden. Paulus spricht davon, Philipper 4, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Wenn sie denn im Buch des Lebens geschrieben stehen. Aber diese Rede von den Büchern, von dem Buch, soll ja deutlich machen, dass wir es im Himmel nicht mit lauter nebulösen und irgendwie fadenscheinigen, schwammigen Vorgängen zu tun haben, die heute so und morgen wieder anders sind, sondern alles ist verbrieft, alles ist verbürgt, alles ist, wir könnten heute sagen, gewissermaßen garantiert. Es ist immer dasselbe, es steht immer geschrieben und er weicht von seinem Wort nicht ab. Wir haben das am letzten Sonntag gehört, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Und auch das ändert sich nicht jeden Tag oder jede Woche oder irgendwann in unserem Leben. Wir sind erwählt und wir gehören zu ihm. Verstehen können wir es nicht ganz. Auch die Frage, warum muss ich mich noch entscheiden für Jesus, wenn ich doch sowieso erwählt bin? Da gibt es Zusammenhänge, da muss man lange drüber nachdenken, um ein wenig dem nachzukommen. Aber auch das steht geschrieben, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Und dann werden diese Bücher aufgetan und wir staunen, was in diesen Büchern alles zu lesen ist. Dass da viele Details zu finden sind. Aber das Wichtigste ist zunächst für uns, steht mein Name in diesen Büchern. Gehöre ich dazu? Das ist entscheidend. Das Buch, um das es hier geht, ist ja nicht solch ein Buch, wie wir es kennen, die wir hier auch alle mitgebracht haben. Unsere Bibel, schön gebunden in dickem Leder und mit einem guten, festen Einband, das auch unser Leben lang nach Möglichkeit halten sollte. Ich habe meinen schon x-mal binden lassen müssen, weil es eben doch nicht gehalten hat. Aber solche Bücher sind natürlich nicht gemeint, sondern wir haben es hier mit einer Schriftrolle zu tun, von der es nun heißt, sie sei beschrieben, innen und außen. Manche haben gesagt, da war so viel zu schreiben, dass der Platz innen drin nicht gereicht hat und außen auch noch alles vollgeschrieben wurde. Im realen Leben könnte man sich denken, aber für eine Vision braucht man das nicht. Da sind die Schriftrollen ganz sicher groß genug. Aber die Schriftrollen, die innen und außen beschrieben sind, das kennt man aus dem Altertum, denn da geht es um ganz wichtige Urkunden. Und in diesen Urkunden geht es um das, was verbürgt ist, was absolut gültig hat, was sich ebenfalls nicht ständig ändert. Und diese Buchrollen, das kennen Sie auch, die kann man nicht einfach nachblättern und sagen, ich schlage mal kurz nach, was auf Seite 97 steht, sondern da müssen Sie schon alles durchdrehen und durchwickeln, bis Sie am Ende sind. Ich weiß es, meine Frau und ich haben zur Hochzeit eine Rolle bekommen, eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Wenn ich es richtig weiß, haben wir sie nie ganz abgeholt. Das war uns einfach zu. Wir wussten ja auch, was da drin steht. Aber jemand hatte sich die Mühe gemacht, uns eine schwere Schriftrolle mit schweren Messinggriffen zu machen. Und da war der ganze Prophet Jesaja drauf. Genial, war toll, so etwas zu haben. Man muss aber eben das Ganze durch bis zum Ende durchwickeln, bis man alles gelesen haben kann. Und damit man das eben nicht tun muss, steht von außen noch einmal in Kurzfassung drauf, was drinsteht. Dass man eine Ahnung bekommt von dem, was in dieser Rolle drinstehen könnte. Und dann kann man schon entscheiden, will ich das lesen oder nicht? Ist das für mich gedacht oder nicht? Ist das wichtig oder nicht? Mit solch einer Schriftrolle haben wir es hier offensichtlich zu tun, beschrieben innen und außen. In die komplette Fassung mit allem, was dazugehört, außen, die Außenansicht können wir sagen, das, was unbedingt nötig ist, oder wir können auch sagen, das, was wir heute schon wissen sollen und wissen können. Wir können ein wenig spekulieren, manchmal darf man das auch, und könnten sagen, das, was wir außen sehen, das ist die Schrift, das ist die Bibel, die wir schon haben, die lesen wir schon, die kennen wir schon, da kennen wir uns auch einigermaßen aus, aber die Bibel sagt uns ja längst nicht alles. Da sind so viele Fragen offen, so viele Dinge, die wir noch gerne wissen möchten. Wir wüssten gern, was drinnen steht, im Verborgenen ist, in dieser Rolle, die noch verborgen ist. Aber wir haben bis heute nur diese Außen, was heißt nur, wir haben diese Außenansicht, wir können darin lesen. Wir haben schon diesen Reichtum der Bibel. Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr, was wir wissen werden, was wir noch wissen dürfen, was über das bis heute Geschriebene hinausgeht. Da wollen wir nicht spekulieren, was es ist, sondern da wollen wir uns mit dem gerne zufrieden geben, was wir schon sehen können, auch in der Offenbarung des Johannes schon sehen können, auch wenn wir manches noch gar nicht verstehen. Aber dass da noch viele Inhalte, viele Details, viele große Geheimnisse und Erkenntnisse sind, das ahnen wir in jedem Fall. Die Ratschlüsse Gottes von Ewigkeit her, von denen wir nur einige kennen, aber mit denen haben wir schon genug zu tun, die großen Geheimnisse Gottes, die großen Wahrheiten Gottes, auch manches, was wir noch nicht verstehen, und die Ratschlüsse und Pläne Gottes über dem, was erst noch kommen wird. Auch da wissen wir vieles noch nicht, aber wir dürfen ein wenig schon mit Johannes hineinsehen in das, was uns offenbart wird. Ich kann mich gut daran erinnern an eine ältere Dame, die ganz empört sagte, müssen wir das alles noch wissen? Sie war auch schon weit über 80, aber ich fand es schade, dass man so kurz vom Ziel sagt, das interessiert mich gar nicht mehr. Ich lasse mich mal überraschen, was da kommt. Ein anderer sagt, das geht uns gar nichts an, was da alles noch zu finden ist. Wir sollen das gar nicht wissen. Das sind Geheimnisse Gottes. Das steht uns nicht zu, das so im Detail zu wissen. Und da müssen wir noch einmal hineinsehen bei Paulus etwa, der ganz anderer Meinung ist, wenn er in Epheser 2 sagt, dass Gott uns erzeigen will in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Und Paulus sagt nicht, das haben wir jetzt alles schon, sondern Paulus sagt, das will er uns alles noch erzeigen in den zukünftigen Zeiten. Und Paulus fordert uns auf, sich danach auszustrecken, dem nachzugehen mit einem gewissen Eifer. Kolosserbrief, Kolosser 3, wir wissen ja im Zusammenhang mit den Sendschreiben, dass der Kolosserbrief zugleich ein Brief an die Laodizäer war. Also ganz nah im Zusammenhang auch mit der Offenbarung zumindest gedacht werden muss. Da heißt es in Kolosser 3, Verse 2 bis 4, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und darauf warten wir mit der ganzen Gemeinde derer, die Jesus einmal gesehen haben. Darauf warten wir und danach streben wir und danach trachten wir, dass wir Jesus sehen. Nicht nur die Außenansicht. Auch bei Jesus gibt es ja wieder diese Außenansicht. Sondern es gibt auch die Innenansicht, den verborgenen Jesus, den man nicht auf Anhieb sehen kann. Wir sehen nicht nur den irdischen Jesus, an den man vielleicht zuerst denkt, wenn wir sagen, ihr müsst Jesus sehen. Ja, an welchen Jesus denken wir da? Wir denken natürlich an den Jesus, der verherrlicht ist, den Auferstandenen. Nicht nur den Gekreuzigten, so zentral der für uns auch ist. unverzichtbar. Alles liegt im Kreuz Jesu und in diesem Gekreuzigten, aber auch im Herrlichen, den Herrn der Herrlichkeit. Nicht nur den, der sich zum Knecht gemacht hat, sondern auch den, der der ewige Sohn Gottes ist und, wie wir gelesen haben, mit dem Vater auf dem Thron sitzt. Und da geht unser Blick hin, den ganzen Jesus zu sehen, in der ganzen Fülle, in seinem Geheimnis zu verstehen, wer er ist. Und dann kommen wir automatisch auch zu dieser Frage, was hat das nun mit uns zu tun? Er in der Ewigkeit auf dem Thron Gottes und wir hier in dieser Welt, auf dieser Erde, mit all dem, was wir als sehr chaotisch erleben, jeden Tag neu, im Kleinen wie im Großen, und nicht wissen, was das alles zu bedeuten hat. Und die Frage ist, wie wird diese Geschichte denn nun weitergehen? Wo und von wem und auf welche Weise wird eigentlich Geschichte gemacht? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Wie funktioniert diese Geschichte? Sie funktioniert ja irgendwie. Wiederholt sich alles nur permanent, fängt immer alles wieder von vorne an, dreht sich alles im Kreis? Ist da nichts Neues unter dem Himmel, wie es einmal heißt? Und wir haben die Antwort, die Geschichte dieser Welt wird nirgends anders gemacht als vom Thron Gottes aus. In seinem Himmel wird Geschichte gemacht. Die Geschichte wird vom ewigen, lebendigen Gott gemacht. Wir haben einen eindeutigen Namen. Alles ist in seiner Hand. Auch heute, auch im Chaos, auch da, wo wir es nicht sehen können oder nicht verstehen können. Alles steht schon geschrieben. Es ist alles verbürgt. Nun würden manche kommen, naja, wenn alles schon geschrieben steht, alles schon verbürgt ist, wenn alles sozusagen festgelegt ist bis ins Detail, dann sind wir ja gewissermaßen determiniert in allem, was da so passiert. Dann kann ich überhaupt gar nicht entscheiden, was ich heute oder morgen tun werde, sondern ich werde genau das tun, was geschrieben steht. Dann bin ich gar nicht verantwortlich. Wie schön. Das funktioniert leider nicht. Sondern dass wir auch eine ganz große Freiheit haben, gerade wir als Christen. Die anderen sowieso, die sind ja in allem frei und machen, was sie wollen. Aber auch wir als Christen haben eine große Freiheit und dürfen unser Leben gestalten, unseren Weg gehen. Aber wir sind zugleich natürlich auch verantwortlich und angewiesen auf den, der unsere Wege korrigiert. Wir fragen nach Korrektur. Wir laufen nicht blind einfach durchs Leben, sondern wir bitten ihn, seine Hand nach uns auszustrecken und uns zu leiten, zu halten, zu segnen, zurechtzubringen und vieles andere mehr. Die anderen fragen in der Regel danach nicht. Die gehen ihre eigenen Wege in ihrer eigenen Verantwortung, in ihrer eigenen Freiheit und haben keine Ahnung, wo sie am Ende herauskommen. Tatsächlich sieht es manchmal so aus, als wäre die Geschichte Gottes in dieser Welt irgendwie in einer Art Leerlauf gelandet. Wie in einer Pause in unserer Zeit, in unserer Welt, sehen wir kaum irgendwo etwas von seinem Handeln, von seinem Leiten. Es scheint so, als ob alles wie immer sei. Es passiert nichts Neues, es ist immer dasselbe Chaos. Es wird eigentlich nur schlimmer. Das ist das Einzige, was sich ändert. Aber Neues geschieht eigentlich kaum. Das ist unser Eindruck. Die Welt läuft in ihren eigenen Bahnen und viele Dinge wiederholen sich permanent. Es passiert nichts. Und bei Christen, die Jesus einmal gesehen haben, die einen Eindruck haben von dem, was er uns verheißen hat und auch schon geschaffen und geschenkt hat, für die ist die Frage, wie lange braucht es noch? Wie lange muss ich noch warten? Wie lange geht unser Weg noch in dieser Welt, dass die nicht nur immer weiterläuft, sondern dass wir automatisch irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir mit vielen anderen sagen, Herr, komme bald. Ja, es gibt auch Tage, da denke ich das gar nicht. Es gibt Tage, also wenn ich im Urlaub bin, da habe ich kaum an diesen Gedanken gedacht, Herr, komm doch bald. Da habe ich eher gedacht, ach, wie schön ist das. Selbstverständlich. Und wenn man 15 oder 20 ist und so das Leben vor sich hat, muss man nicht ständig sagen und denken und bitten, Herr, komme bald. Aber je tiefer man hineingezogen wird in dieses Irretreiben, desto stärker wird dieser Impuls. Und das kennen die meisten, die wenigstens 50, 60, 70 Jahre alt sind oder noch älter. Dass dieser Drang, dieses Sehnen, dieser Wunsch, dieses Gebet, erstaunlicherweise immer stärker wird. Dass wir nicht mehr sagen, ach, wie schön ist es in dieser Welt, sondern immer mehr sagen, Herr, wenn du doch bald kämst. Und dieses Gebet wird schon seit 2000 Jahren so gerufen, Herr, komme bald. Und nun sehen wir ein wenig, woran das liegt. Denn dieses Buch, diese Schriftrolle ist versiegelt mit 7 Siegeln. Dieses Buch wartet auf einen, der die Siegel bricht und sie öffnet. Und wir sehen hier ja ausreichend Gestalten in der Gegenwart des Thrones Gottes. Wir sehen diese 4 Gestalten, die immer noch sehr geheimnisvoll sind, wo wir nicht genau sagen können, wer verbirgt sich eigentlich dahinter. Manche haben gesagt, das seien die 4 Evangelisten. Das glaube ich nun weniger. Das ist ein bisschen zu innerweltlich gedacht. Das sind Gestalten, die wirklich mit Größerem zu tun haben. Manche haben gesagt, das sind die Repräsentanten der ganzen Schöpfung in Nord und Ost und Süd und West. Es könnten auch einmal noch ganz andere Gestalten sein, nämlich die Repräsentanten der großen Geschichte Gottes. Da würde ich an Abraham denken, an Mose, an Elia, an Johannes den Täufer, möglicherweise. Aber eine Antwort geben kann ich Ihnen nicht. Aber Gestalten gäbe es. Wir haben die 24 Ältesten und da, wo die 24 Ältesten sind, da dürfen wir auch die wirklich großen Gestalten der Bibel, die Heiligen der Bibel irgendwie mit hineinflechten und denken, die sind doch da. Die müssten doch dieses Siegel brechen können. Ein starker Engel, von dem manche Ausleger sagen, das ist der Engel des Herrn, der uns so oft in der Bibel begegnet. Da verschwimmen die Ebenen ein wenig. Mag sein, dass es so ist. Der starke Engel, der Engel des Herrn. Und auch dieser Engel und diese Gestalten und diese 24 Ältesten sehen diese Rolle und sie können sie nicht öffnen. Keiner von ihnen ist würdig, das Buch auch nur in die Hand zu nehmen, es entgegenzunehmen, geschweige denn die Siegel zu öffnen. Und das macht Johannes so verzweifelt. Niemand ist da, keiner ist da. Und wir sitzen hier zusammen und haben ja auch diesen Eindruck, keiner ist da, der diese Welt auch nur einen Schritt voranbringen könnte. Keiner kriegt das hin. Ideen haben wir so viele, was geschehen müsste, wer was machen müsste, wer etwas anders machen müsste. Aber letzten Endes wissen wir es auch nicht. Niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute viele gäbe, die sofort Schlange stünden und sagen würden, ich kann das, ich mach das. Wir haben neulings wieder manche so Philosophen in den Expertenrunden und in den Talkshows. Das war ja jahrelang gar nicht mehr üblich, Philosophen anzuhören. Aber heute gibt es wieder Philosophen, die gefragt werden. Da sind manche, die den Eindruck erwecken, sie wüssten es ganz genau. Experten und Ratgeber, manche Politiker, die es ganz genau wissen. Die Medien, die uns unzählige Wahrheiten präsentieren, immer Expertenmeinung. Und wenn Sie das ein bisschen verfolgen, dann werden Sie sehen, heute sagt ein Experte dies und morgen kommt ein anderer und sagt genau das Gegenteil. Aber sind alle Experten. Ich finde das genial. Man muss es aushalten, eine Weile, um zu verstehen, dass man da keinen wirklich guten Rat kriegt. Das ist unser Eindruck, da gibt es keine Wahrheit. Es gibt in dieser Welt, auch in der Politik, auch da, wo es gut gemeint ist, keine Wahrheit. Und wenn wir fragen wollten, wem man denn glauben soll, dann ist da nichts in dieser Welt, dem man glauben kann. Das, was wir sehen, ist, dass permanent experimentiert wird. Heute mehr denn je, mit allem und jedem. Die Ordnungen lösen sich auf. Familien lösen sich auf, also nicht die, die wir noch haben, sondern die, die nicht mehr zu Familien werden. Die festen Ordnungen, wir könnten sagen der Traditionen oder der biblischen Ordnungen, werden langsam abgeschafft. Es werden völlig neue und andere Lebensformen erfunden, entdeckt, entwickelt, ausprobiert, Hauptsache anders, aber nicht mehr so, wie es war. Alles geht in diese Richtung. Und es geht ja noch weiter. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben ja immer den Eindruck, gut, wenn wir da jetzt ein wenig nachgeben, dann sind sie zufrieden. Kennen Sie das? Wir schlucken manche Kröte und denken, und dann ist endlich Ruhe. Hat wahrscheinlich Frau Merkel auch gedacht. Ich gebe an ein, zwei Stellen ein wenig nach und dann haben wir endlich Ruhe. Nein, nein, da ist ein Tor aufgegangen. Und nach dem einen Tor sehen wir plötzlich ganz verschiedene Tore. Und die sollen nun auch alle noch aufgehen. Das Neueste, also neu ist es schon gar nicht mehr, künstliche Intelligenz. Für Menschen, die mit Computern zu tun haben, mag das sehr spannend sein, was da alles passiert. Es macht aber auch Angst. Wir vertrauen nicht mehr der Vernunft, wir vertrauen einer ganz anderen Art. Wir vertrauen Bits und Bytes. Wir legen unser Schicksal, die Funktionalität dieser Welt in die Hand, wenn man so sagen darf, von Computersystemen und geben die Kontrolle ab und werden irgendwann von irgendwas kontrolliert, das schlauer ist als wir. Ist doch irre. Zumindest haben wir den Eindruck, dass da irgendwann irgendetwas sein müsste, was schlauer ist als wir. Hoffentlich werden wir davor bewahrt, dass da nichts kommt, was schlauer ist als wir alle zusammen. Aber künstliche Intelligenz hat ja diesen Anspruch, schlauer zu sein als wir alle. Und keiner weiß, was am Ende dabei herauskommt. Und es geht immer noch weiter. Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und die Antwort lautet, niemand. Weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Niemand scheint sich auch zu trauen, dieses Buch in die Hand zu nehmen und die Siegel zu brechen, weil jeder ahnt, dass nach dem Öffnen der Siegel nicht nur ein riesengroßer Jubel sein wird, nicht nur eine schöne Überraschung nach der anderen kommt, kein Konfettiregen oder Ähnliches, sondern dass es ein sehr, sehr schmerzhafter Weg werden wird. Und ein Siegel nach dem anderen wird gebrochen. Und jetzt sehen wir, das werden wir dann noch sehen, dass mit dem Brechen der Siegel Gott die Geschichte dieser Welt wieder in die Hand nimmt. Die Geschichte der Gemeinde Jesu und die Geschichte seines Volkes hat er ohnehin in seiner Hand. Darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber er nimmt nun die Geschichte dieser Welt wieder neu in seiner Hand. Der ganze Verlauf dieser Geschichte bekommt nun eine neue Spur, einen neuen Drall. Und das ahnen wir. Wenn ein Siegel geöffnet wird und das nächste und das übernächste, dann kommt da etwas hinein in dieser Welt. Wir können auch sagen, möglicherweise läuft das schon längst. Manchmal habe ich den Eindruck, da laufen längst schon diese Dinge, die wir hier beschrieben haben. Aber es wird noch mehr zunehmen an Prägnanz, an Klarheit. Und jeder ahnt, das wird nicht schön. Das wird nicht schön werden. Das wird kein Spaziergang werden, sondern jetzt wird die Geschichte korrigiert. Versuchen Sie mal, Geschichte zu korrigieren. Was müsste man da tun? Das wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Geschichte, den Verlauf zu korrigieren. Die Geschichte wird neu geordnet. Die Geschichte wird zurechtgerückt, zurechtgebracht. Die ganzen Irrwege und Verrücktheiten dieser Welt werden gerade gezogen. Und das heißt nichts anderes als, er kommt, um zu richten. Er kommt, um zurechtzubringen. Er kommt auch, um sein Werk zu vollenden. Aber es ist ein langer Weg dahin, bis endlich alles gerade geworden ist. Und das löst wieder zwei ganz widersprüchliche Impulse in uns aus, nämlich das eine, Herr, komme bald, selbstverständlich, und das andere, das wird schmerzhaft werden. Und wir sind ja immer noch ein Teil dieser Welt. Und hoffen und wünschen und beten, dass wir vor allem entrückt werden und sind doch nicht ganz sicher, ob es genauso gehen wird. Aber dass wir diese Sorge haben, was da auch auf uns noch zurollen könnte, und darum ist diese Frage so wichtig, wer ist würdig, wer ist in der Lage, diese Siegel zu brechen, wer ist in der Lage, diese Siegel auf eine Weise zu brechen, die erträglich wird. Wem würden wir dieses Buch mit den 7 Siegeln anvertrauen? Ich kenne da keinen. Und dann kommt eine neue Szene mit diesem Zwischenruf einer der Ältesten. Einer von denen hat es zumindest gesehen und verstanden, einer. Und er sagt, einen gibt es. Einen gibt es, der ist würdig, das Buch zu nehmen. Einer, der noch nicht deutlich sichtbar ist, aber jetzt deutlich hineintritt in die Mitte. Einer, der bis jetzt noch verborgen war in der Mitte des Thrones, wird ausdrücklich gesagt, er ist also nicht irgendwo. Und wir haben Jesus vor uns, den Auferstandenen, den Verherrlichten. Und er ist nicht irgendwo, sondern er ist in der Mitte des Thrones Gottes, im Zentrum von allem. Und da kommt nun einer, der die Siegel bricht. Einer, der noch nicht sichtbar war, der das Buch in die Hand nimmt. Und jetzt wird er angekündigt. Jetzt kriegt er einen Namen. Und das kennen Sie alle, wenn Sie Offenbarung 5 lesen. Plötzlich ist er noch einmal ein Name, den wir aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49 kennen, nämlich der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist natürlich ein Bild. Da kommt nun der Löwe, der Starke aus dem Stamm Juda. Das klingt richtig gut. Das ist auch für jüdische Ohren der Messias, der hier verkündigt und verheißen ist. Und jetzt ist er hier vor Augen. Wir erwarten den Löwen aus dem Stamm Juda. Und dann sehen wir mit Johannes hin. Und was sehen wir? Wir sehen ein Lamm wie geschlachtet. Was für eine herbe Enttäuschung. Statt Löwe ein Lamm. Das ist nun wirklich was anderes. Aber wie wichtig, dass beides zusammengehört. Dass wir in dem Löwen auch das Lamm sehen. Dass wir keinen anderen Jesus haben, sondern immer noch denselben. In Ewigkeit unverändert. Der Löwe und das Lamm. Und er steht uns hier vor Augen als das Lamm, das für die Welt gestorben ist. Wie geschlachtet. Keine Sorge, er ist trotzdem der Löwe. Wir müssen ihn noch einmal sehen als das Lamm Gottes für die Sünde der Welt. Wir kennen ihn vor allem in dieser Weise. Wir müssen auch Jesus immer im Zusammenhang seiner Offenbarungsgeschichte sehen. Den ganzen Jesus, den ewigen vor Grundlegung der Welt, den, der beim Vater war, den, der hineingekommen ist in diese Welt, den, der gekreuzigt wurde, den er zum Lamm Gottes gemacht hat und den Auferstandenen. Und wir sehen noch einmal den Löwen aus dem Stamm Juda. Das klingt richtig gut. Die Wurzel Davids heißt es dann, der König aller Könige. Nicht aus der Wurzel Davids, sondern die Wurzel Davids selbst, der König über allen Königen. Wir kennen das vom Psalm 110, dieses verwirrende, wer ist denn nun der Herr, wer ist denn nun der Erste? Jesus oder David? Klar, Jesus ist der Erste. Er steht über allen anderen Königen. Und dann gehen die Augen zur Mitte des Thrones, da wo jetzt der Löwe in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht stehen müsste. Und wir sehen das Lamm aus dem Stamm Juda. Eindeutig erkennbar und zugleich ganz anders. Ein Lamm mit 7 Hörnern. Wir merken, dass die Bilder ineinander verschwimmen, dass die Bilder sich ein wenig verändern. Ein Lamm mit 7 Hörnern und 7 Augen, ein Wesen, in dem die 7 Geister Gottes vereinigt sind und damit die ganze Fülle Gottes in ihm, die ganze Kraft, der ganze Reichtum. Nachher haben wir noch diese Anbetungsformulierung, was wir alles in ihm haben und sehen dürfen. Lamm und Löwe sind nur 2 seiner Außenansichten. Darüber hinaus gibt es noch vieles, was man noch sehen darf. Aber dass Gnade und Herrschaft bei ihm ganz nah beieinander liegen, Niedrigkeit und Herrlichkeit in einer Person, der zum Knecht geworden ist und der über allem regiert, alles in Jesus, Barmherzigkeit und Vergebung auf der einen Seite und vollkommene Wahrheit und Heiligkeit auf der anderen Seite, alles in Jesus. Die Geschichte dieser Welt, auch die zukünftige Geschichte dieser Welt, liegt in der Hand dessen, der Löwe aus dem Stamm Judas ist und zugleich immer noch das Lamm Gottes für die Schuld der Welt, auch heute noch. das Lamm Gottes, für uns gestorben. Das ist Außenansicht und Innenansicht. Außenansicht, Jesus wurde verraten und verurteilt und gekreuzigt. Wir kennen die Geschichte natürlich. Judas hat ihn verraten, der Hohe Rat hat ihn ausgeliefert, Pilatus hat ihn verurteilt, die Soldaten haben ihn gekreuzigt. Die Innenansicht ist ein wenig anders, aber nur ein wenig anders. Judas Iskariot hat ihn nicht nur verraten, er hat ihn dahingegeben. Das Wort ist dasselbe im Griechischen. Verraten und dahingegeben. Wir haben gelernt, das mit verraten zu übersetzen. Dahingeben heißt aber das Opfer dahingeben. Judas Iskariot, Judas Iskariot heißt er eigentlich, der Mann aus den Städten. Da können eigentlich nur die Städte der Priester gemeint sein. Einer, der den Priestern nahe stand, vielleicht von ihnen kam, deswegen auch solch einen direkten Draht zu den hohen Priestern hatte, wie kein anderer. Das war Judas. Er hat ihn nicht nur verraten, er hat ihn in einer grandiosen Liturgie, nicht die Liturgie im Himmel, nicht die Liturgie im Tempel, sondern die Liturgie in Jerusalem, in der heiligen Stadt, in einer grandiosen Liturgie hat er Jesus zum Opfer übergeben. Und dann nimmt dieser Weg des Lammes seinen Gang. Während drin Tausende von Lämmern geschlachtet werden, wird er draußen vor den Toren ans Kreuz geschlagen. Und die Priester und der hohe Priester und das ganze Volk ist beteiligt. Und sie bringen ihn als Kreuz. Es hat liturgische Formen. Auch für die, die keine Liturgie mögen, ist es wichtig, dass es nicht nur irgendwie und chaotisch ablief, sondern dass es nach einer liturgischen Abfolge genauso lief. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dann sehen wir noch einmal auf die Szene im Himmel in dem Augenblick, als das Lamm das Buch in die Hand nimmt, geht eine große Bewegung durch den Himmel. Die vier unbekannten großen Gestalten, die sind wichtig, auch wenn wir nicht wissen, wer das ist, aber dass sie wichtig sind neben dem einen starken Engel und den 24 Ältesten, das ahnen wir, dass diese vier Gestalten zu Boden gehen und die 24 Ältesten zu Boden gehen und vor dem Lamm niederfallen. Wieder eine liturgische Handlung, ein liturgischer Vorgang. Und die Ältesten, sie alle haben ihre Schalen, ihre goldenen Schalen in der Hand mit ihrem Räucherwerk. Und jetzt kommt etwas ganz Schönes, nämlich das sind die Gebete der Heiligen, wo wir noch einmal sehen dürfen, unsere Gebete sind nicht ins Leere gegangen. Das war nicht nutzlos, sondern sie werden alle vor den Thron Gottes gebracht. Sie werden alle gehört. Nichts ist vergeblich. Diese etwas andere Formulierung, die Sie alle kennen, wenn es heißt, dass er unsere Tränen sammelt, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Psalm 56. Die ganze Passionsgeschichte verläuft nach einer, fast sagen, kann man sagen, nach einer strengen, klaren Liturgie. Und dann fallen sie nieder und dann singen sie ein neues Lied. Endlich ein neues Lied. Nicht irgendein neues, nicht nur ein anderes Lied, sondern sie singen ein neues Lied. Wir könnten auch sagen, sie singen endlich das neue Lied. Im Glauben der Juden gibt es 10 Lieder. Und das letzte Lied, das 10. Lied, wird es gesungen, wenn der Messias kommt. Vielleicht wird es auch ihm gesungen, als Adressaten. Aber das letzte, das 10. Lied nach dem Midrasch, ist das Lied des Volkes für seinen Messias. Und das ist natürlich eine gigantische Einladung an sein Volk noch einmal. Wenn ihr hört, wenn ihr seht, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr mit uns dieses neue Lied hören dürfen. Wenn ihr umkehrt und glaubt, dann dürft ihr dieses neue Lied mitsingen. Sie sangen ein neues Lied, aber noch wird dieses neue Lied nur im Himmel gesungen, in der Ewigkeit gesungen. Die vier Gestalten und die 24 und dann kommen die ganzen Heerscharen aller Engel und sie singen in einem gigantischen Chor dieses Lied. Was ist das für ein Lied? Zum Teil kennen wir es ja. Psalm 96, 97 haben wir miteinander vorhin schon gehört und mitgebetet. Psalm 98, da heißt es ja, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Verse 1 bis 3 und dann Verse 8 und 9. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Das ist das neue Lied. Und das darf gesungen werden. Jetzt ist er da. Jetzt werden die Siegel gebrochen. Und wir haben wieder diese unglaubliche Spannung. Herr, komme bald und zugleich, das kann sehr, sehr schwer werden, wenn er kommt, um das Erdreich zu richten. Ja, das ist kein Spaziergang, das muss man wissen. Noch sind die Siegel nicht alle gebrochen, das glauben wir. Ob das angefangen hat, ob wir kurz davor sind, wir sind nicht ganz sicher. Aber es wird noch einmal etwas ganz Neues und Großes sichtbar. Das sind Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, die vor ihm auf die Knie gehen. Das sind Menschen aus allen Kontinenten, könnten wir mit unserer Formulierung sagen. Aus allen Kontinenten, Sprachen, Völkern und Kulturen. Ich hätte fast gesagt, aus allen Religionen. Nein, sie sind herausgekauft. Aus allen. Erkauft mit seinem Blut. Und das heißt, er hat einen Preis gezahlt. Das ist nicht schwammig. Das ist nicht unsicher. Da muss man nicht lange überlegen, gilt das nun für mich oder gilt das nicht? Oder wenn ich es einmal angenommen habe, dann ist dieser Preis gezahlt und die Eigentumsrechte haben sich verändert. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Er hat den Preis gezahlt. Ich habe das akzeptiert und angenommen und freue mich daran. Aber die Frage, wozu hat er uns erkauft? Hat er uns erkauft, damit wir den Rest unseres Lebens an unserem Platz im Gottesdienst sitzen, einigermaßen anständig durchs Leben gehen, dass wir da sind, wo Gemeinde Jesu sich trifft, dass wir sagen können, ich bin auch einer von denen, ich habe auch Vergebung erfahren, darf frei sein? Ja, natürlich, nur das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und es tut mir so leid und es tut so weh, wenn manche sagen, das ist doch nicht nur das Wichtigste, sondern da haben wir doch alles. Ich habe Vergebung. Da dürfen wir sagen, ja, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Er hat noch ganz andere Gedanken über uns, über seine Gemeinde. Für wen? Wozu hat er uns erkauft? Damit wir Könige und Priester seien. Könige und Priester. Fühlen Sie sich so? Königlich? Priesterhaft? Das ist kein freundliches Angebot, falls Sie das einmal annehmen wollten. Sondern das sollten Sie sein. Könige und Priester. In Zukunft noch viel mehr als jetzt. Aber dass wir unsere Berufung sehen und verstehen. Und die nächste Frage ist ganz automatisch, für wen sollen wir denn Könige und Priester sein? Sind wir alle Könige und Priester in der Gemeinde? Nein, die Gemeinde, das sind ja die Könige und Priester. Könige sind Könige über ein Königreich. Und Priester sind Priester für andere Menschen. Da sehen wir schon, das sind andere Dimensionen, die hier deutlich werden. Die sind noch nicht ganz scharf beschrieben und abgegrenzt, aber dass wir sehen dürfen, wir haben da eine Aufgabe, Könige und Priester zu sein. Petrus schreibt es ganz ähnlich im ersten Petrusbrief und bestätigt das, ist ja wichtig, wir haben mindestens 2, 3 Zeugen, die genau dasselbe sagen. Und nachdem das jetzt gesagt ist und sichtbar ist, jetzt sehen wir plötzlich, da waren die 4 großen Gestalten, da waren die 24 Ältesten, die das schon gesehen und auch verkündigt haben. Und jetzt erst kommen die Heerscharen der Engel. Die sind offensichtlich die Letzten, die das verstehen, in diesem himmlischen Szenarium. Jetzt verstehen sie es auch. Und jetzt heißt es, viel tausendmal tausend, die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das sind nicht nur große Worte, die man so aneinander reihen kann und dann sagen kann, das ist irgendwie eine ganz große Beschreibung von Jesus, sondern alles das macht ihn aus. Alles das macht ihn aus. Und wenn sie mit Jesus zu tun haben, dann stehen sie vor diesem Herrn. Und dann dürfen sie leben mit dem, was hier ist. Mit Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob. Alles das, was er für uns ist. Und dann kommen wir ins Finale hinein. Das Letzte, damit möchte ich gerne schließen gleich. Wenn es heißt in Vers 13, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da haben wir den Eindruck, das ist jetzt nur eine Wiederholung. Nein, das ist keine Wiederholung. Vorher war es nur in der Ewigkeit im Himmel. Die Ältesten, die Engel, jetzt kommt das hinein in diese Welt. Jedes Geschöpf im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, alles hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt. Jedes Geschöpf gibt ihm die Ehre. Nicht jeder ist automatisch in der Gemeinde. Nicht, dass wir es verwechseln. Nicht jeder ist automatisch dann auch in der Gemeinde. In der Gemeinde sind die Könige und Priester. Und es gibt noch viele andere. Und darum ist die Frage noch einmal, willst du König und Priester sein? Dann brauchst du Jesus, den ganzen Jesus. Dann lass dich einladen, zu ihm zu kommen. Und diesen ungeheuerlichen Weg einfach mitzugehen, da wo es am Anfang hieß, niemand, 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 keiner, nicht zu sehen. Und plötzlich heißt es, und jedes Geschöpf und alle, alle sind sie da. Jetzt läuft die Zeit, jetzt läuft die Zeit. Jetzt haben wir noch Zeit, darum geht's. Jetzt haben wir noch Zeit. Auf Jesus zu sehen und zu sagen, das darf ich und will ich nicht verpassen. Da will ich dabei sein. Herzliche Einladung. Gehen Sie nicht, ohne das zu klären. Wir beten miteinander. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir auf dich sehen dürfen, dass wir dich kennen, dass wir dich lieben, dass wir von dir etwas gesehen haben, auch wenn wir längst nicht alles gesehen und verstanden haben. Aber dass du das Lamm Gottes bist, das unsere Schuld getragen hat. Und dass du der Herr geworden bist, der auf dem Thron ist, der regiert, dem alle Macht gegeben ist. Dass du der Löwe bist aus dem Stamm Juda für sein Volk Israel. Dass du der Herr aller Herren und der König aller Könige bist. Herr, wie sollten wir anders als dich anzurufen, auf dich zu sehen und uns an dich zu halten? Von dir haben wir nichts anderes zu erwarten als Gnade und Barmherzigkeit, Güte und Treue und Kraft und Stärke, Heil und Frieden, alles, was unserem Leben bis jetzt noch fehlt, solange wir dich nicht haben, dass du doch hineinkommst in unser Leben und durch unser Leben auch in diese Welt. Und wir danken dir, dass wir über diese Zeit hinaussehen dürfen und wissen, du führst alles zum Ziel, auf deine Weise, wie du es dir vorgenommen hast. Danke, dass du in unserem Leben der Herr bist. Danke, dass du unseren Weg kennst und leitest, auch da, wo wir auf sonderbaren Wegen unterwegs sind. Alles legen wir in deiner Hand und danken dir, dass du auch in unserem kleinen Leben regierst. Gelobt sei dein Name. Und danke, dass wir in deinem Namen gemeinsam beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.